Wenn ich Ihnen sage, dass die meisten Bürger in diesem Lande und nicht nur in diesem sich vor der Zukunft fürchten und deshalb Rattenfängern nachlaufen, dann ist Ihnen das vielleicht klar. Ja, was der Trump und was diese Leute machen, ist zukünftige Vergangenheit, nenne ich das. Die bieten ihren Bürgern an, dass die Zukunft so wird, wie die Vergangenheit war. In Amerika beispielsweise, die fossile Energiewirtschaft kommt wieder zurück, die alte Industrie kommt wieder zurück, die alten Kohlekraftwerke und Stahlwerke kommen wieder. Das ist natürlich alles eine Illusion. Aber da sie sich vor der Zukunft fürchten und das Alte wieder haben möchten, was gar nicht mehr kommen kann, laufen sie ihm nach. Und das geschieht nur aus dieser Furcht vor der zukünftigen Zeit. Das heißt, vor dem zukünftigen Zeitraum. Und das müssen wir auch bei dieser Diskussion jetzt mit den gut ausgebildeten Computerspezialisten und so weiter in der digitalen Industrie beachten, dass die Gewerkschaften den Anschluss nicht verlieren und ihnen und diesen Leuten klar machen, weder geht's zurück in die Vergangenheit, noch geht's einfach blind in eine technische Zukunft weiter. Ihr müsst und wir alle müssen die Augen aufmachen und schauen, wie können wir gemeinsam Zukunft gestalten. Das ist die zentrale Aufgabe, vor der die Menschen in dieser Übergangsgesellschaft zur dritten Moderne stehen. Was heißt das, Übergangsgesellschaft, und wie geschieht sowas? Wie passiert Übergang? Wir leben sozusagen in einer Gesellschaft, und in dieser Gesellschaft sind wir, weil wir hier geboren sind, drin. Aber geboren werden wir nicht in der Gesellschaft, sondern in der Familie. Und die Familie ist Gemeinschaft. Aber wenn du in die Gesellschaft hinauskommst, dann kommst du plötzlich in den Übergang und machst Lebenserfahrungen mit dir selber, mit deinem Körper. Dann kommt die Pubertät, Abschied von den Eltern. Dann fängt man einen Beruf an, Zivilisation beginnt und plötzlich bist du im Erzeugen von Dingen. Herstellen von Welt. Aber gleichzeitig läuft nebenher eben auch die Entwicklung der eigenen Kultur. Ich bin in der Gemeinschaft geboren, meine Existenz, meine Eltern, die prägen mich. Also dann kommt so eine kulturelle Erinnerung an die eigene Kindheit, Jugend und so weiter. Das heißt, wir erinnern uns dann an Schöpfungsprozesse, die in uns um uns herum ablaufen, und für die haben wir oft gar keinen richtigen Begriff. Wir wissen gar nicht, was da wächst. Es ist ein neues Wachstum, es ist sozusagen ein soziales Wachstum. Der Mensch ist in zwei Wachstumsrichtungen unterwegs. Eine Wachstumsrichtung ist die Technik, da bist du in deinem Beruf. Die andere Wachstumsrichtung ist die Familie, da bist du mit deiner Frau, deinen Kindern und deinen Freunden zusammen. Dieses Wachstum wächst nicht in der Erde und es wächst auch nicht in unserem BIOS. Also das ist dir nicht gegeben durch Vererbung, sondern für dieses Wachstum musst du selber sorgen. Sowohl was den Beruf anbelangt, als auch was die Beziehungen der Menschen anbelangt, mit denen du zusammen bist. Und dieses Soziale, da sagen wir immer noch Wachstum, also den ägyptischen Wachstumsbegriff aus dem Boden, hat überhaupt nichts mehr mit dem Boden, hat überhaupt nichts mehr mit deinem BIOS zu tun. Das ist Zivilisation und Kultur. Und Zivilisation und Kultur werden vom Menschen erfunden. Das ist unsere Erfindung von Zeitvorstellungen. Das heißt, wir erfinden Vorstellungen von Zeit und wir erfinden Vorstellungen von Zusammenleben mit anderen, die es vorher so überhaupt noch nicht gegeben hat. Ja, man denkt zurück in seinem Leben und dann sagt man sich, damals habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass es so kommt, wie es heute gekommen ist. Das ist sozusagen der Rückblick. Aber gleichzeitig ist mit jedem Rückblick ein Vorausblick verbunden. Wir überlegen uns, wie wird es weitergehen? Was wird in der Rente sein? Was wirst du dann machen? Und wir sind jetzt in einer Übergangszeit, in der dritten Moderne, in der Ökonomie der Wissensgesellschaft, mit Transformationen beschäftigt, die uns und die anderen Mitbürger wirklich mitnehmen. Immer dann, wenn solche Zeitbrüche kommen, dann kommen die Unheilpropheten. Trump, Putin, Erdogan, Salvini. Was machen die? Die schocken die Menschen mit einer Realität, die diese Leute in der Tat fürchten. Die Zukunft. Die sagen, wenn du uns nachläufst, dann wird es gut. Wir bringen die Vergangenheit wieder. Zukünftige Vergangenheit. Es ist ja so, wenn man beispielsweise im Moment das schlimmste Beispiel sieht, was uns natürlich auch in der Tat bedroht, das ist Trump mit seiner Politik. Wie kommt der an die Macht? Durch Cambridge Analytica, das ist eine Firma, die den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten beeinflusst hat. Die gehört einem gewissen Mercer. Der hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem er die Schwankungen im Kauf und Verkauf von Aktien berechnet hat. Und Millisekunden, vor der andere etwas, also diese Aktie, weiterverkauft werden konnte, hat dieses Programm diese Aktie gekauft oder verkauft. Und dadurch ist der Milliardär geworden. Dieser Mercer hat einen Sekretär gehabt, wahrscheinlich hat er ihn noch, und der heißt Steve Bannon. Dieser Steve Bannon hat dann von ihm den Auftrag bekommen, wir brauchen eine Internetzeitung. Wir haben die Breitbart gekauft, dann sind sie an den Trump herangetreten, als dem sein Wahlkampf in die Krise gekommen war, und dann haben die dem Trump gesagt, wir machen aus dir den Präsidenten der Vereinigten Staaten, wenn du unser Programm unterstützt. Das gibt eine Sendung darüber auf Arte, wo das alles dargestellt wird. Dann haben die Trump-Leute gefragt, ja, wie könnt ihr die Zukunft manipulieren? Dann haben die gesagt, ja, wir können das. Wir haben eine Firma und die heißt Cambridge Analytica und die hat den Brexit schon beeinflusst. Die sitzt in Nordirland und haben die Brexit-Kampagne instrumentalisiert und den Engländern richtig Dampf gemacht und Furcht vor der Zukunft, das heißt in diesem Falle Furcht vor Europa gemacht. Dieser Steve Bannon hat also dem Trump im Auftrag von Mercer ein Angebot gemacht, das er, um im Mafia-Jargon zu bleiben, nicht ablehnen konnte. Wir beeinflussen die Wähler in drei Staaten durch Algorithmen und schreiben die an über ihr Handy. Die kriegen eine Nachricht gesendet, die über Facebook kommt, und in dem Augenblick, wo der sie liest, verschwindet die wieder im Orkus. Es ist nicht nachweisbar, dass dieser Mensch von Cambridge Analytica angeschrieben wurde. Und da haben die herausbekommen, dass diese Person Ängste, Befürchtungen hat hinsichtlich des Stadtteils, hinsichtlich der Schwarz- oder Waffennarbe ist, und dem könnte ja die Hillary Clinton die Waffe wegnehmen. Dann haben die dem eine Nachricht geschickt, das ist eben die negative Seite der Wissensgesellschaft. Du wirst von Hillary Clinton bedroht und die will dir deine amerikanische Waffe wegnehmen. Und diese Nachricht hat den beeinflusst. Und dadurch ist es zustande gekommen, dass in drei entscheidenden Staaten die Wahlmänner für den Trump waren und die Wahl mit 70.000 Stimmen, es ging nur um 70.000 Stimmen, in diesen drei entscheidenden Staaten gewonnen wurde. Also damit möchte ich die negative Seite der Wissensgesellschaft klar machen, die es selbstverständlich gibt. Dass der Mensch sich grundsätzlich dadurch, dass er einen Geist hat, eine Vorstellung über die Zeit machen kann und in diese Zeit hinein ständig Hoffnungen, Befürchtungen und so weiter alles Mögliche projiziert. Das ist wie wenn du einen großen Projektor hast und dann projizierst du sozusagen in die Zukunft hinein, das wird so und so kommen. Und wenn du da die falschen Bilder, die falschen Ideen, die falschen Strukturen projizierst, dann machst du dich zu dem Totengräber deiner eigenen Zukunft. Und das kann so weit gehen, wie es eben tatsächlich in den USA gegangen ist, dass der Trump als Immobilientychon, als einer, der in der Immobilienbranche tätig ist und die Leute um ihre Wohnungen gebracht hat, 2008 und die Folgen in der Immobilienkrise, dass der von Leuten gewählt worden ist, die damals die Wohnung verloren haben. Das muss man sich ja mal vorstellen. Da kannst du eigentlich nur sagen, das ist ja irre. Wie kann man sowas machen? Weil jegliche Projektion des Menschen ist eine zukünftige Projektion und die meisten Leute haben im Umgang mit dieser Zukunft ein zentrales Problem. Man kann sie nicht sehen. Man kann sie nicht spüren. Alles andere, was vergangen mal hergestellt worden ist, das kann ich sogar anfassen. Sie können die Häuser sehen, die in der Vergangenheit gebaut worden sind. Das ist haptisch, sehen und empfinden. Aber die Zukunft, und das ist unser zentrales Problem, können wir nicht anfassen. Wir können sie nicht sehen. Wir müssen sie uns vorstellen. Und immer mehr Zukunft muss man sich vorstellen, weil die ja auch in der Wissensgesellschaft als Struktur entwickelt wird. Es werden ganz bestimmte Strukturen auf uns warten, ob wir die so oder so oder so beurteilen. Politisch, ganz egal, zunächst muss die Gesellschaft und dann natürlich auch Verdi mit den Mitgliedern oder mit denen, die es werden sollen, eine Umgangsweise bekommen, wo man denen klar macht, ihr müsst euch um eine Zukunft kümmern und bemühen, die ihr immer weniger seht. Ihr produziert nämlich nicht mehr auf dem Acker Wachstum von Pflanzen und ihr produziert auch nicht mehr nach der Arbeitswertlehre von Adam Smith und Ricardo oder Karl Marx, der hat sich auch damit beschäftigt, selbstverständlich, in einer Fabrik Maschinen und Autos und Häuser, Steine, Backsteine, Ziegel, die man anfassen kann und sehen kann. Und trotzdem ist dort natürlich auch ein geistiger Anteil drin gewesen. Heute produziert ihr immer mehr in Maschinen und dort ist eine Speicherkapazität in diesem Handy drin, das stellt den Rechner, den die NASA für den Mondflug benutzt hat, um das Hundertfache in den Schatten. Wir haben es sozusagen mit einer Revolution der Unsichtbarkeit von Wissen zu tun. Das muss man den Menschen sagen. Und jede Flucht zurück in die Vergangenheit ist eine Flucht in den Abgrund. Ist eine Flucht in die Selbstzerstörung. Das funktioniert nicht. Und alle die praktisch mit diesem Projekt arbeiten, ob das der Trump, der Erdogan ist oder auch die chinesische kommunistische Partei, die machen ja einen kapitalistischen Kommunismus, das ist ja ein irres Ding, haben eine Industriegesellschaft entwickelt, die enorm ist, aber auch die machen den Menschen ein Angebot, wenn ihr bei uns mitmacht, dann braucht ihr euch um die Zukunft nicht zu kümmern, denn die Partei hat immer richtig. Die Partei hat immer recht, das war der Slogan der SED. Und so haben die praktisch den Leuten die Verantwortung für die Zukunft abgenommen. Aber hallo, es gibt kein Zukunft abnehmen. Es gibt nur ein Zukunft gestalten. Und das heißt Zeit. Und die zukünftigen Räume müssen von den Bürgern gestaltet werden aus ihrem Eigensinn heraus. Eigentum und Eigensinn, das ist für mich ganz wichtig. Jeder von uns ist zuerst der Eigentümer von was? Von was bist du der Eigentümer? Von mir, natürlich. von dir. In unserer Verfassung steht der geniale Satz drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wisst ihr, wo der Satz herkommt? Der Sache bin ich auch nachgegangen. Aus Griechenland. Das ist der erste Satz der demokratischen Verfassung vom Solon gewesen. Der hat die Bürger, wenn sie in die Sklaverei gekommen sind, weil sie Schuldsklaven waren, weil sie ihre Hypothek nicht zahlen konnten, freigekauft. Er hat gesagt, wir müssen die wieder freikaufen, weil die einen sind abkaut und die anderen waren Sklaven und haben dann diesen gemacht. Die haben gesagt, als Sklave, da brauche ich mich um nichts mehr kümmern, ja, da muss der Herr schauen. Ja. Oder der Staat ist verantwortlich für mich. Nein, dann hat er gesagt, die kaufen wir zurück. Und es darf kein demokratischer Bürger ein Sklave sein. Jeder ist zuerst einmal der Herr seines eigenen Leibes. Die Würde des Menschen, die Würde ist, dass wir keine Sklaven sein müssen und dürfen. Und dass uns das sozusagen die Verfassung sogar verbietet. Wir müssen uns um uns kümmern. Manchen passt das überhaupt nicht. Der sagt, soll sich doch mein Vater, soll sich doch die Partei, soll sich doch die Volksrepublik China drum kümmern? Oder die großen Führer? Nein, in der Demokratie wirst du dazu veranlasst und verurteilt, in Anführungszeichen, dass du dich um dich selber kümmern musst und dass du selber unantastbar wirst. Und niemand hat die Verantwortung mehr für dich als du selbst. Das ist der erste Grundsatz der Demokratie. Und das ist das Erste, wo wir sozusagen uns zu unserem Eigensinn veranlasst sehen und da gar nicht wegkommen. Und das Zweite ist Eigensinn. Ohne den eigenen Sinn, dass wir frei sein wollen und dass wir uns selber gestalten wollen, gibt es keine Demokratie. Und dieser Eigensinn ist das, was es im Menschen immer gegeben hat. Nur war der in der Agrargesellschaft an den Boden gebunden, ja, und an den Fürsten. Und der hat übrigens seinen Bauern, wie hieß der Bauer, dem der Fürst gesagt hat, du gehörst mir, der war der Leibeigene. Dem sein Leib war nicht sein eigen. Der hat dem anderen gehört. Wie ist es in der Lohnarbeit, in der Fabrik? Da gibst du deine Arbeit für eine bestimmte Zeit an den Unternehmer ab. Du bist noch der Eigentümer, aber den Besitz, sozusagen das Besitzen, das Tun, gehört jetzt dem anderen. Und dieser Streit, der wird so lange existieren, solange es den Kapitalismus gibt. Ob der Streit sich nun auf den Besitz und die Tätigkeit von Geist bezieht, spielt gar keine Rolle. Jetzt haben wir es mit ganz vielen Geistarbeitern zu tun, aber sie sind nicht die Besitzer ihrer Arbeit. Die gucken auf die Uhr und sagen, naja, jetzt habe ich Homeoffice, aber das alles muss ich heute Nacht bis um 22 Uhr reinarbeiten. Ah, jetzt gehe ich baden. Ah ja, super, jetzt gehen wir einen trinken. Da verschiebt sich das alles in die Nacht und das Leben löst sich auf in einen Mischmasch, einen unübersichtlichen Raum, Zeitraum, über den ich dann gar nicht mehr richtig verfügen kann, weil andere ständig da reinkommen. Also auch ins Privatleben spielt sozusagen diese neue Technologie herein. Und das ist negativ, das andere ist aber positiv. Dass wir hier einen Anschluss haben an Informationen. Und wir müssen sozusagen die Herren unserer Zeit werden. Aus Politik und Zeitgeschichte über Datenökonomie gibt es also einen Aufsatz von dem Seemann. Und der schreibt da, Karl Marx gegen Ferdinand Lassalle, Marx gegen den Lassalle. Das ist völlig falsch ist, von einem ehernen Lohngesetz auszugehen. Der Lassalle hat also die These vertreten, das eherne Lohngesetz bedeutet, dass die Arbeiter nur so viel bekommen vom Kapitalisten, wie sie zur Reproduktion ihrer Familie und ihrer Kinder brauchen und mehr nicht. Dann hat er Marx gesagt, und das zitiert eben er auch, da der Arbeiter aber nicht in der vollen Höhe der Wertschöpfung entlohnt wird, das ist Marx, ja, dann wird es aber falsch, was der Seemann da sagt, sondern nur in etwa in der Höhe, die notwendig ist, um seine Arbeitskraft wiederherzustellen, in Klammer, schreibt er sogar, Reproduktionskosten streicht der Kapitalist diese Differenz, in Klammer Mehrwert, als Profit ein. Das ist total falsch. Der Marx nämlich, das war ein großer Arbeitstheoretiker, ja, das muss man immer wirklich wissen, der Marx sagt also in Lohn, Preis und Profit, der Wert der Arbeit selbst sei kein fixer, sondern eine variable Größe. Und am Ende schreibt er übrigens auch noch, die Gewerkschaften tun gute Dienste, der Marx. Warum? Weil um den Preis der Arbeit gemarktet werden muss, wörtlich. Und deshalb die Existenzberechtigung der Gewerkschaften. Aber der Fehler dieser neuen Diskussion ist plötzlich, dass man auf einen ganz primitiven, Lassalleschen Grundsatz zurückgeht, das eherne Lohngesetz. Nein, wir müssen den Leuten, die zum Teil jetzt gut bezahlt sind in der digitalen Industrie, müssen wir sagen, weil der Grundsatz dieses Problems ist, dass viele Leute in der digitalen Industrie an einer Zukunft arbeiten, wo sie den Ast, auf dem sie sitzen, selber absägen. Und das heißt, es geht nur über Politik und über Gewerkschaftspolitik. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass gemarktet werden muss, auch mit dem digitalen Kapitalismus, und der heute aus oder in dieser Übergangsgesellschaft fantastische Gewinne erzielt. Beispielsweise Google hat Einkünfte von 2004 bis heute in diesem Zeitraum um 3.590% gesteigert. Das muss man sich mal vorstellen, was da für ein Gewinn ist. Und die können sich natürlich leisten, dass sie die Google-Arbeiter in einer Komfortzone mit Springbrunnen und Blumen und Grün und so weiter und so fort, da können die sich in der Pause hinlegen. Aber wenn sie diese Arbeitsleistung nimmer bringen, fliegen die raus. Hire and fire. Microsoft genauso. Das heißt, es gibt jetzt eine ganze Menge von digitalen Konzernen, kybernetischen Gebilden, die in dieser Übergangsgesellschaft gerade den Bereich Handel abdecken. Also das wird gehandelt mit Wissen. Jetzt wird mit Wissen gehandelt in einer Form von Programmen. Und wenn du dieses Programm geschrieben hast oder dieses Wissen, dann ist das natürlich unheimlich multiplizierbar. Verstanden? Ja, du guckst rum, wie macht der das? Und dann kopierst du das. Und das ist normal. Und das ist auch die Aufgabe von Wissen. Wir sind in einer Wissensgesellschaft mittlerweile angekommen, die wo Wissen nimmer haptisch ist, wo sich das nicht mehr fixiert in den Dingen. Im Computerzeitalter sind wir mit Spezialfragen befasst, nämlich mit der Fähigkeit und dem zunehmenden Wachsen von Informationskapitalismus. Und da ist die Frage, ob die dazu beitragen können, dass der Wohlstand der Nationen, heute müsste es heißen, Wohlstand der Weltbürger, weiterentwickelt werden kann. Wir sind sozusagen in einer Welt angekommen, die gleichzeitig ist. Und jeder, der sagt, ich will zurück in die Vergangenheit, der kann das versuchen. Das geht nur um den Preis der Zerstörung dieser Welt. Wir sind ständig in Situationen, die sozusagen weltweit sind. Und das ist natürlich auch ein Problem, auf das es im Moment noch keine Antwort gibt. Aber wir haben es natürlich mit diesen Fragen zu tun. Und das ist jetzt meine Schlussbemerkung. Die Gewerkschaften sind unerlässlich, wenn sie oder weil sie eigentlich geistige Güter verwalten, weil sie das Markten um die Zukunft der Angestellten und ja, Ingenieure und so weiter in dieser neuen Digitalindustrie. Und das sind immer mehr, die dort beschäftigt sind, vertreten müssen und dass wir Ideen entwickeln müssen, wie wir an diese Leute herankommen, die über ihr eigenes Bewusstsein im Prinzip nicht verfügen. Die sind fremdgesteuert. Die sind nicht in der Lage zu sagen, was sie wollen. Sie sind in der Lage zu tun, was man ihnen vorsetzt. Sie schreiben Programme und so weiter. Die sind mit Information, du kannst die mit Information und von denen Informationen haben, unheimlich viel. Aber Information ist nicht Wissen. Wissen ist ganz was anderes. Wissen ist, wie gehe ich damit um, wie mache ich mein Leben, was mache ich aus der Produktivität meiner geistigen Arbeit. Das heißt, wir müssen in den Gewerkschaften Organisationsformen entwickeln, die praktisch den digitalen Arbeiter ansprechen. Wir müssen eine Debatte über Eigentum und Eigensinn entwickeln und schließlich ein Verständnis entwickeln für die Chancen, aber natürlich auch für die Gefahren der weltweiten Anwendung dieses Wissensstoffes. Wir haben es mit dem Wissenskapitalismus zu tun, mit der Wissensgesellschaft, und es führt kein Weg mehr zurück. Der Weg geht nach vorne und wir brauchen Lösungen. Und die Vergangenheit ist keine Lösung für die Zeit. Die Zukunft ist offen und braucht Gestaltung. Und das ist unsere Chance, aber auch unsere Aufgabe, die nicht einfach ist, ohne Zweifel. Aber alternativlos, um Angela Merkel zu zitieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.